Willkommen zu Fails and Flavors, wo wir das Scheitern feiern und den Geschmack des Erfolges entdecken. Tauche ein in inspirierende Geschichten und wertvolle Erkenntnisse, die dein Leben verändern werden. Willkommen zurück zum Fails and Flavors Podcast. Ich bin Dominik Grön, euer Host, und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Mads Christensen. Mads Lebensweg ist wie aus einem Hollywood-Drehbuch. Von den Straßen zum Unternehmer und Sportler. Sein Motto, Aufgeben ist keine Option, hat ihn dazu inspiriert, seine Ziele mit Disziplin, Ausdauer und einem starken Willen zu verfolgen. Vom Aufbau eines Tattoo-Imperiums mit eigenen Studios und Franchise-Niederlassungen bis hin zur Übernahme und Modernisierung von Kultkneipen. Mads hat bewiesen, dass er keine Herausforderung scheut. Doch das ist noch nicht alles. Sein Immobiliengeschäft wächst und wächst, und er ist als Trainer und Mentor für aufstrebende Kampfsportler aktiv. Freut euch auf eine faszinierende Unterhaltung über Unternehmertum, Durchhaltevermögen und die Balance zwischen Arbeit und Leidenschaft. Mads, ich freue mich riesig, dass wir heute die Gelegenheit haben, diesen Podcast aufzunehmen. Du bist Unternehmer und hast die größte Tattoo-Kette der Welt aufgebaut mit der Marke Tattoo Fashion. Ihr betreibt 28 Studios, glaube ich, aktuell weltweit und seid damit in 4 Ländern tätig. Dazu kommen noch weitere Marken wie die Study Lounge und das Rock Café. Mads, ich bin selber leidenschaftlicher Tattoo-Liebhaber. Ich bin schon richtig voll. Deswegen, ich freue mich und stell dich gerne unseren Zuhörern vor. Und ich hoffe, wir haben einen coolen Talk.
So, erstmal, das war ja fast von einem Hollywood-Film. Erstmal vielen Dank, erstmal hallo an alle. Und Dankeschön für die netten Präsentation. Und auch erstmal muss ich sagen, Dankeschön für den Interesse an mich und meine Person und was ich tue. Ich habe dich ja auch ein bisschen untersucht und auch sehr interessanter Charakter bist du, Dominik. Und ja, vielen, vielen Dank dafür erstmal. Und ich muss dich zum einen Sachen korrigieren, was du alles gesagt hast. Momentan sind wir 25 Studios, nicht 28, aber 25, aber das stimmt. Wir sind
okay.
Wir sind Dänemarks größte Tattoo-Kette, Deutschlands größte Tattoo-Kette mittlerweile und auch weltgrößte. Das waren wir schon seit lange. Und ja, wie gesagt, ich heiße Mads, ich bin 42 Jahre alt. Aber auch wenn manche sagt, nur 35, Dominik, du weißt, wie das ist, wenn man sich fit hält. Au! Aber ich bin Workaholic, ich liebe zu arbeiten, ich liebe mich selber weiterzubilden und ich bin immer in Action mit irgendwie die eine Projekt nach die anderen. Das sind nicht alle läuft gut. Manche läuft gut, manche läuft nicht gut, aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass man lernt dazu und das tue ich immer. Ja, ich freue mich auf diesen Podcast und lass uns loslegen.
Ja, Mads, dein Akzent lässt darauf schließen, du bist ja nicht gebürtiger Deutscher, du sprichst sehr gutes Deutsch. Wo bist du geboren? Wo hast du deine Kindheit verbracht?
Ja, also viele Leute denken immer, dass ich Deutsch bin, dass ich aus Holland komme. Das komme ich, aber ich war viel in Holland, wenn ich jünger war. Da habe ich viele unartigen Sachen gemacht in Holland. Holland ist ein schöner Land, wenn man Spaß haben will. Aber auf jeden Fall, das tue ich nicht mehr. Aber ich bin ursprünglich Däner. Ich bin in einer kleinen Stadt, da heißt Viborg, geboren, in 81. Und dann habe ich in Aarhus gewohnt. Und in meiner Kindheit habe ich auf sehr viele verschiedene Schulen und Kindheimen gewohnt, fast ganze Dänemark lang. Weil ich ein sehr wildes, also ich sag immer auch zu meinen Freunden, da junge Kinder habe, wenn die fangen an, da rumzuweinen, weil die ein bisschen Ärger, weil ich sollte sich freuen drüber, dass ich nicht so ein Kind gehabt habe. Weil das, was ich meine Eltern alles angetan habe, das wünsche ich für keine.
Ja. Mads, du bist 42, du bist jetzt viele Jahre als Unternehmer tätig. Wenn du einfach mal heute zurückguckst, ich meine, du hast, man kann das auf den sozialen Kanälen verfolgen, du bist sehr erfolgreich, du bist sehr viel unterwegs. Ich habe beobachtet, ihr habt ja gerade letztes Wochenende ein neues Studio in Palma eröffnet, wo du hingeflogen bist. Was würde der Mads, der heute, sage ich mal, das Wissen hat, von den letzten 20 Jahren. Was würdest du anders machen, wenn du heute nochmal quasi in den Mads von vor 20 Jahren reinschlüpfen könntest?
Ich glaube, meine Selbstständigkeit ist ja ganz, ganz spät angefangen, weil ich war viele Jahre im Knast, da rede ich auch offen von. Ich bin auch der Meinung, dass jeder Mann ist gut mit ein bisschen Knast. Erst da lernst du erfahren und so schätzen deine Freiheit. Und ich habe auch viele Sachen gelernt. Ich habe mich auch weitergebildet. Ich habe die A, B und die C-Lizenz, was Fitness angeht, auch Ernährung, alles habe ich da drin davon gemacht. Ich habe meine Liebe zum Lesen da drin auch gekriegt. Ich habe gelernt zu kochen. Alles sollten Sachen. Aber man muss ja auch sagen, diese ganze Leben, was ich gehabt habe, alle diesen Situationen, wo ich war. Ich bin ja auch ein Mensch. Ich sage, in jeder Situation gibt es was Positives. Und das hat mich auch gemacht zum den Mann, dass ich heute bin. Aber wenn was ich ändern könnte, würde ich auf jeden Fall, was meinen Eltern gegenüber, denen das nicht so schwer gemacht habe, alles durch meine ganze Teenies-Jahre. Ich würde auch, ich war auch sehr naiv, wenn ich jung war. Ich habe auch viele Sachen gemacht, die würde ich auf jeden Fall nicht machen, würde ich auch keinen empfehlen zu machen. Ich sage auch immer, wenn man ein jünglicher Mann will, bin, soll man schon auch sich sehr, sehr überlegen, wenn man etwas tut, über die Konsequenzen, bevor man etwas tust, weil Konsequenzen gibt's immer. Und ich bin ja kein Gläubiger. Ich respektiere jeden Religion, aber ich denke, ich glaube an Karma. Wenn du anders schlecht behandelst oder etwas tust, was absolut nicht richtig ist, wirst du auch bestraft davon. Und also wenn ich etwas zurückdrehen könnte, würde ich auf jeden Fall meine Knastjahren wegnehmen, nur ein kleines Teil. Ich würde sagen, komplett wegnehmen würde ich nicht, weil, wie gesagt, das mag auch, dass du so gesagt erfahren hast, dann kriegst du auch Haare auf die Eier, das ist schon gut, aber so lange, was ich drinne war, das wünsche ich für keinen. Und da gibt's ja auch sehr viele Beispiele, da ist das nicht gut gegangen, da sind die Leute auch nicht weggekommen auf dem richtigen Weg, oder was heißt den richtigen Weg? Also auf jeden Fall, die Weg, was ich da drauf war, war nicht die richtige für mich, weil wenn ich die nicht geändert hätte, dann hatte ich entweder mit Lebenshaft gesetzt oder tot. Da waren nur die zwei Möglichkeiten. Weil wenn ich etwas tue oder ich etwas mache oder als Beispiel, wenn wir diese Podcast gerade machen, was ich sehr schätze, nochmal danke dafür, denn lebe ich mich 100% rein. Und das ist in jede Sache, was ich tue. Da gebe ich mir immer 100% und dann stelle ich auch nicht so viele Fragen. Und deswegen natürlich auch durch meine Jahren bin ich auch oft auf die Schnauze gefallen. Und aber das Wichtigste ist immer, dass man lernt davon. So, ja, wenn ich das ändern könnte, würde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich nicht so viele Jahre in den Knast gesetzt hatte.
Und Mats, was war das? Also wie viele Jahre warst du im Gefängnis?
Also drinne war ich 7 Jahre und ich glaube fast 3 Monate. Das war ich drinne. Also mit meinen Urteilen alles zusammen liege ich ja über 10. Aber die erste paar Male, da habe ich ja auch meine Bewährung, heißt das auf Deutsch, ne? Bewährung.
Bewährung.
Und bei 3 Jahren bin ich auch rausgekommen und dann, aber die 2 letzten, wo ich gesessen habe, musste ich volles Programm sitzen. Da kriegte ich keine Bewährung mehr. Ne?
Und der Hintergrund, warum du dann ins Gefängnis gekommen bist, war eine Vielzahl von Straftaten.
Das war Gewalt. Das war Gewalt am meisten und Waffen. Drogen habe ich auch ein bisschen mit rumgespielt. Da war ich aber junger Mann, aber da habe ich ganz schnell ausgefunden, ich bin keine Pablo Escobar und ich bin auf jeden Fall nicht intelligent genug, mit Drogen zu tun haben. Da bis jetzt kenne ich auch keiner, der klug genug davon, weil das ist wie in die Hose zu pissen. Das wird ganz, ganz schnell wieder kalt. Und dann nebenbei hasse ich auch Drogen. Auch in meine Disco, in meine Kneipen und so oder Tattoo-Läden oder so. Ich will nichts zu tun haben mit chemischen Drogen. Ich will da überhaupt nichts mit zu tun haben. Das ist nichts für mich. Ich habe auch viele starke Männer und sehr viele schöne Frauen gesehen, die sind dadurch untergegangen. Aber natürlich als junger Mann habe ich damit probiert. Und hat auch damit gedealt, hat auch viel Geld damit gemacht, aber natürlich war ich auch gecatcht wie alle anderen. Und das war auch die erste und die letzte Mal, ich habe mit sowas zu tun gehabt. Aber da nebenbei war das am meisten wegen Gewalt und Waffen. Aber ich muss schnell dazu sagen, das war nicht so Gewalt, wo ich einfach, das war niemals, die anderen Leute, da war da beteiligt, das war nie unschuldig. Also das waren nie Leute, die das nicht verdient haben oder wie auch immer, oder was heißt verdient. Auf jeden Fall sind das keine kleinen Jungs oder irgendetwas, das ich einfach untergeschlagen hat auf ein Disco, weil ich gerne auf dicke Hose spielen will, weil ich ein bisschen Kokain gesogen hatte und getrunken hatte. Und so war das gar nicht. Nee, das war schon durch Situationen gekommen, wo das einfach explodiert ist oder wo man sich nicht einigen konnte mit anderen und dann ist das explodiert und dann ist Waffen damit reingebracht geworden oder schlimme Sachen passiert. Und ja, wenn man das mehrmals macht, dann irgendwann wird die Strafen ja auch höher und ja, das war der Grund. Aber Gott sei Dank habe ich jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren meine Dämonen im Griff auf meine Schulter. Ich mache täglich fast 3 Stunden Sport und mag mein Boxen und Kämpfen, was ich mein ganzes Leben gemacht habe und das haltet meine Dämonen im Griff und so soll das auch bleiben und ja, ich sag, was ich auch gerade früher gesagt habe, da kommen immer Konsequenzen. Wenn du etwas tust, kommen Konsequenzen. Das ist einfach so. Und
Mats, jetzt hast du beschrieben, du warst einige Jahre weg. Also ich stelle mir das jetzt einfach vor, dass diese Zeit dich natürlich insofern auch prägt, dass du dich sehr, sehr viel mit dir selber beschäftigt hast. Du auf der einen Seite dein Leben hast reflektieren lassen. Du dir vor allen Dingen dann eben auch Gedanken machen konntest über das, was danach kommt. Und das, was ja beeindruckend ist, dass du eben in den letzten Jahren oder seitdem du dann im Grunde genommen ja wieder dann raus gewesen bist, quasi diese Karriere eingeschlagen hast als Unternehmer. Wie sammelt man diese Kraft und wie bist du dann quasi dazu gekommen, Tattoo Fashion zu gründen?
Tattoo Fashion, sage ich dir ganz ehrlich, das ist eine ganz, ganz lustige Geschichte. Wie viele andere Sachen in meinem Leben, auch als ganz, ganz spontan. Also ich hatte ja meinen Klamottenladen schon zu der Zeit, Fashionista. Und da hatte ich oben ein paar Quadratmeter frei. Und da war da ein ehemaliger Freund von mir, Tommy. Hat ein Tattoo-Studio schon in Sünderburg, wo Tattoo Fashion jetzt auch schon ist. Und da hatte zu der Zeit ein bisschen Probleme mit einer lokalen Gruppierung. Und dann hat er mich gefragt, ob ich da vielleicht helfen konnte. Und ich hatte den Vorteil, ich kannte von einer von denen, von den großen Kräften davon, von dieser Gruppe. Da habe ich mit denen gesprochen. Das haben wir auch alles vernünftig gelöst. Ich sage immer, mit guter Kommunikation, dann löst man schon alle Probleme.
Ja.
Das ist Gott sei Dank nicht explodiert. Da bin ich froh drüber. Tommy ist ein guter Mensch. Und und dann hat er dann selber so mir gesagt, weil ich bin nicht so ein Typ. Ich brauche, wenn ich einen Freund hilft, braucht er mich nicht irgendwie Geld bezahlen oder diesen ganzen überhaupt nicht. Wenn ich helfen kann, wenn das ein Freund, dann bin ich froh drüber. Das erwarte ich auch die anderen. Warum sind wir denn Freunde?
Mhm, klar.
So, auf jeden Fall habe ich denn das alles geklärt und dann sagt er zu mir, Mats, weißt du was? Lass uns den Laden umnennen zum deinen Laden mit Klamotten. Sag ich, nee, das muss schon etwas mit Tattoo haben. Dann habe ich gesagt, so Tattoo Fashionista. Und dann auf einmal kam Tommy und dann sagte Tattoo Fashion. Und dann wusste ich, das ist der richtige Name. Und dann der allererste Laden war tatsächlich der in Sünderburg. Und dann habe ich da, als alten Straßenjunge, hatte ich ja gar keine Ahnung von EU, IPO, weißt du, mit Patent und Namenrechtigkeiten und Domänen und alles Möglichen. Und das war der erste Laden. Und dann geht's schnell. Dann habe ich selber einen aufgemacht auch, habe gar keine Ahnung, hat so ein rumänischer Tätowierer hochgekommen, hat damit dann später versucht hat zu erpressen, ist auch nicht weit mitgekommen, aber wie auch immer. Hatte gar keine Ahnung von was ich getan habe und hat super viel Fehler gemacht, aber ja, dann bin ich rumgereist und der eine Tattoo-Convention nach der anderen. Und irgendwie fanden die Leute mein Konzept gut und mich sympathisch und dann auf einmal waren wir 7 Studios. Und bis 7 Studios war immer noch kein Franchise-Vertrag, weil ich bin oldschool.
Okay.
Ich bin so ein Typ, genau ja. Wie du und ich, wir haben eine Abmachung, dann halte ich mich auch mal dran. So bin ich erzogen von meinen Eltern her. Aber du weißt selber, die Zeit, wo wir heute leben, das hat das niemals mehr was zu tun. Da gibt es Leute, nicht mal wenn du einen Vertrag mit denen hast, halten sie die drin. Weil die einfach ehrenlos sind. Die sind ehrenlos.
Ja, ja.
Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, mein Vater war selbstständig sein ganzes Leben, er ist jetzt 70 geworden und er war selbstständig über 55 Jahren im Bau, da mache ich auch mit ihm jetzt seit fast 10 Jahren, habe auch mein eigenes Bauunternehmen, was du auch gerade gut beschrieben hast. Und dann habe ich gesagt, du musst jetzt einen Franchise-Vertrag machen. Und dann bin ich zu meinem Anwalt gegangen, haben wir einen Franchise-Vertrag und dann dadurch ist das jetzt natürlich alles auf ein sehr professionelles Niveau, alles mit Vertrag, Notar, alle drum und dran, wenn das alles anfängt und was ich auch anbiete, wenn Leute Tattoo Fashion wählt, ist auch, wie gesagt, ich habe schon alle Beginnerfehler gemacht und diese Formel für diese Suppe, der ist so perfekt und das läuft so super und man kriegt so viel für was man gibt und man kriegt auch alle die Kontakte, was ich schon hat. Also als Beispiel, wir sind ja auch die einzigen, da sind gepowert von Cheyenne, weil man nicht weiß, was Cheyenne ist. Cheyenne ist der größte Hersteller in der Welt neben Quadron, da macht Nadeln und Tattoo Machine. Und die haben Hauptsitz in Berlin, sitzen die. Und die haben sich tatsächlich bei mir gemeldet. Der World Salesman Jochen hat sich bei mir gemeldet, wenn ich in Mexiko war, unter Corona. Und dann haben wir auf einmal, und jetzt sind alle Tattoo Fashion unter Cheyenne. Ja, und das heißt natürlich, dass wir haben sehr, sehr gute Conditions mit denen, was man nicht haben würde, wenn man nicht Tattoo Fashion. Und das ist ja nur eine Sache von vielen. Und wir haben tierisch viele Künstler und Lehrlinge und ein super Konzept. Und dafür freue ich mich drauf, bin ich stolz drüber. Und da geht auch nicht lange. Dieses Jahr wird auch mehrere Läden aufmachen, aber das ist eine andere Sache.
Also ich glaube einfach, das Besondere bei dir ist ja, dass man vor allen Dingen sich da mit der Qualität auch beschäftigt. Weil ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob man hingeht und sagt, ich habe ein Tattoo-Studio oder ich habe im Grunde genommen zwei oder drei oder wie du jetzt halt 25. Also es hat ja vor allen Dingen auch was mit Kundenerlebnis zu tun, Zufriedenheit von Kunden, einfach auch das Konzept dahinter, ne? Und ich glaube, da gibt's halt viele, die dann ein Tattoo-Studio haben. Aber es gehört natürlich sehr, sehr viel dazu, einfach dann auch diese Qualität auf 25 Studios zu bringen. Wie perfektionistisch bist du da drin? Also ich habe jetzt beobachtet, du hast letztes Wochenende in Palma, bist du nach Palma geflogen, warst ein paar Tage da. Wie viel Matz steckt in einer Neueröffnung und in einem neuen Laden?
Also muss ich ja sagen, die 25 Läden gehören, ich habe selber 3 Tattoo-Studios, das gehört mir. Die anderen, die sind Solo-Inhaber, aber die Franchise, und das natürlich Regeln, auch durch den Franchise-Vertrag, was sie absolut halten muss. Aber ich bin auch keine Polizist. Ich bin auch ein, lass uns sagen, dass du kommst, Dominik, und so mir sagst, weißt du, du willst gerne ein Tattoo-Fashion aufmachen, aber du hast so ein bisschen deinen einigen Stil, dann würde ich nicht reingehen und sagen, nee, so und so geht das nicht. Dann würden wir auch nicht so groß sein, glaube ich. Und deswegen glaube ich auch, da ist so selten Auswechsel bei Tattoo-Fashion. Ne, da viele Leute nach die Vertragsende erneuern die ja die Verträge, weil die mögen gern bei der Professional zu sein, weil ich habe das hochgebaut wie eine kleine Familie. Und natürlich muss die Logo passen, die Farben muss passen, das muss natürlich auch nobel sein, wie man mit die Kunden umgeht, muss passen. Und alle sollen sagen, da würden die ja schon hochgelernt. Man kommt hoch in eine meiner Studios, da wird man geschult erst vorher, wie man das alles macht, weil ein Tattoo-Studio zu führen ist schon... Also das ist schon nicht leicht. Manche Leute denken, ja, das ist nur aufmachen, ein bisschen. Nee, das muss schon passen. Das muss passen von den Conditions, von sozialen Media, von wie man die Kalender führt, die Tätowierer, das muss alles passen. Man muss lernen, die Kunden ordentlich reinzubuchen bei derjenige Tätowierer, ob das Dotwork ist, ob das Black and Gray, ob das Realismus ist. Dann muss der Shopmanager lernen, die richtigen Kunden und die richtigen Künstler einzubuchen und dann kann das ganz, ganz schnell schief gehen.
Und was würdest du so sagen, jetzt rückblickend, was war so unternehmerisch? Also du hast vorhin gesagt, so dein persönlichst oder sag ich mal basierend auf der persönlichen Schiene, so diese Zeit, die du da verbracht hast, was würdest du sagen unternehmerisch, was war da bis jetzt so dein größter Rückschlag, den du erlebt hast in der Zeit, in der du selbstständig warst?
Also den größten Rückschlag? Ich habe mehrere Rückschläge gekriegt. Also natürlich habe ich auch, wie alle anderen Selbstständige auch, mehrmals Probleme gehabt mit den Finanzbehörden. Gott sei Dank, ich war nie in Steuerfindung, ich war auch nie Insolvenz, ich habe auch nie, weil ich sage auch immer, auch wenn viele Leute es nicht glauben, das kommt natürlich wegen meinem Aussehen, wegen meiner Vergangenheit, wegen die Autos, dass ich fahre und so weiter und so fort, dann denken Leute immer, oh, er ist kriminell oder er ist Zuhälter oder er ist Drogenhändler oder er ist dies oder er ist das. Aber ich sag ganz ehrlich, du weißt ja auch selber, meine Prüfung kommt, die finden ja immer etwas. Und ich glaube, mein größter Rückschlag war, wo ich gerade aufgemacht hatte und da hatte ich gar keine Ahnung auf Buchhaltung. Und da hatte ich so derzeit auch keinen guten Steuerberater an meiner Seite. Ich kann auch nur alle empfehlen, der selbstständig sind oder vorhat, selbstständig zu werden, holt euch ein gutes, anerkanntes Steuerbüro. Egal, ob ein bisschen extra Geld, da sollt ihr auf jeden Fall keine Geld sparen. Weil mein Erfolg hängt auch sehr viel ab von die Steuerbüro, das ich jetzt schon seit Jahren benutzt habe. Ja, weil wenn du keine gute Steuerberater an deiner Seite, die Gesetze ändert sich immer. Und guck mal, die Finanzbehörden, die haben immer, wir sind nur Fische. Und die Finanzbehörden sind nur da, uns zu fangen. Das ist so. Und alles, was Tattoo, Gastronomie, da wissen die, da ist viel Cashflow, also da ist viel Bargeld. Und natürlich gucken die nach. Und wenn einer mit meiner Vergangenheit, Ex-Held, der in vielen Jahren im Knast, die ist das. Aber ich muss sagen, großen Stock, mein Papier sind sauber heute. Die Konstruktion für meine Kneipen, für meine Discos, meine Immobilien und alles steht in meinem einigen Namen. Ich habe auch keine Schulden, nirgendwo. Und all diesen Sachen, da bin ich sehr stolz drüber. Und das habe ich, deswegen, ich sage, mein größter Rückschlag war am Anfang, da hatte ich große Fehler gemacht mit meinem Buchhaltung. Da habe ich auch dumme Sachen gemacht, einfach dumme Sachen gemacht. Als Beispiel, ich hatte Tattoo-Gastkünstler, da sitzen sehr viele und die waren nirgendwo angemeldet. Dann habe ich Werbung mit die gemacht auf Social Media Und wir sitzen natürlich auch und gucken auf Social Media. Aber was weiß ich als alte Straßenjunge? Dinge, was sollen die denn auf Social Media machen? Und das, aber ich habe nicht mal Schwarzgeld damit gemacht. Das Geld, was die mir gemacht haben, habe ich ja in meine Kasse reingeschrieben. Aber wenn der Prüfer war, das ist der Prüfer, dann sagt er, wo sind die? Wir sehen die auf Social Media, aber die sind nirgendwo in die Papiere angemeldet. Und dann dachten die natürlich, dass alles schwarz war, was nicht die Fälle war, ne?
Ja.
Aber, ja, natürlich war ich da sehr hart bestraft, hat mir sehr viel Geld gekostet. Gott sei Dank habe ich da auch andere Standbeine und Gott sei Dank komme ich auch von einer sehr finanziell starken Familie. Ich habe das auch nicht ohne meine Familie geschafft, hier hinzukommen, wo ich heute bin. Und deswegen eigentlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich manchmal sage, self-made komplett, das stimmt nicht richtig. Also ohne meine Familie hatte ich nicht so weit gekommen.
Wie, Mats, also du hast gesagt, dein Vater, der ist jetzt schon auch so viele Jahre selbstständig. Inwiefern hat dein Vater dich geprägt? Und inwiefern hat er dir auch so ein Stück weit, sage ich mal, Erfahrung mitgegeben bei diesem Thema der Selbstständigkeit?
Also ich bin der hochgewachsene Selbstständigkeit Familie. Und mein Vater ist auch ein Vorbild von mir. Ich glaube, die meisten von uns sieht ja immer, unser Vater ist Vorbild, aber mein Vater ist ein sehr harter Mann, harter Kerl und sehr, sehr korrekt, sehr moralisch korrekt auch. Das heißt auch, die Jahre, wo ich in Hessendels war als Beispiel, hatte ich auch nicht viel Kontakt mit ihm. Und ich war ja auch sehr viele Jahre, seit Kindheit, war ich auch topkriminell, ich war also wirklich ein großen Bandit. Und da hatte ich auch keinen Kontakt mit meinem Vater. Auch von alle die Jahren, wo ich im Knast war, war er ganz wenig. Er war vielleicht zweimal so mich besuchen, wo meine Mama, sie war immer mich besuchen. Aber das ist ein Moral halt und das respektiere ich auch jetzt. Und deshalb habe ich anders gedacht. Aber er war natürlich nicht froh darüber, er war nicht stolz darüber, dass sein Sohn, die ganze Familienname, die ersten, der richtig so ein Knastvogel geworden ist. Und da war er natürlich nicht stolz drüber. Und aber der hat mich geprägt drinnen, muss ich sagen, auch wo ich Bandit war, in Korrektheit, Ehrlichkeit und wenn man einen Termin macht, also wenn man etwas abmacht, dann haltet man sich auch. Ne, weil Männer, da nichts um deren Wort steht, das sind ehrenlosen Hunde. Das kannst du für nichts benutzen. Und das habe ich mir immer dran gehalten, auch wo ich jünger und ein großer Bandit war, habe ich mir immer daran gehalten und da habe mich geprägt in diese Sachen. Da hat mir auch geprägt drinnen, man soll sich nicht schmücken mit geliehenen Federn. Ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch. Auf Dänisch sagt man, man soll belohnt sein. Belohnte Federn.
Ja.
Und da gibt es so viele heutzutage, besonders jetzt, wo Social Media so bekannt geworden, Instagram ist gerade gewachsen, TikTok ist dazu gekommen, X ist dazu gekommen, all diese Sachen. Da gibt es so viele, da sitzen die in Autos, das gehören denen gar nicht. Oder die sitzen.
Total.
Ja, oder mit Uhren, da gar nicht geäxt bin oder so Sachen. Und das kommt, glaube ich, von Unsicherheit oder ich weiß nicht, oder die wollen etwas vorspielen, was sie gar nicht sind. Und das ist ja nur ein Moment von Zeit. Denn krakeliert ja auch dieses Haus.
Ja, da kann ich absolut.
Da kann ich auch nur sagen, man soll sich selber werden. Und das hat er mir wirklich immer beigebracht. Und jetzt, seit ich mein Firma hochgebaut habe, irgendwann kam er zu mir und hat auch gesagt, weißt du was, jetzt hast du meinen Respekt verdient. Erstmal warst du topkriminell, du hast einen anderen Weg gewählt, du bist sauber geworden, du hast gezeigt, dass du Eier hast, du bist ein Mann. Weißt du was? Jetzt kann ich dich mein Sohn nennen. Und jetzt sind wir so, ich war ja auch gerade in Marbella lange, da haben wir seinen 70-jährigen Geburtstag gefeiert. Er steht hinter mir hundertprozentig in jede Sache. Wenn ich da richtig starke finanzielle Unterstützung brauche, in einem großen Projekt steht er immer hinter mir. Also wie gesagt, er baut Häuser über 50 Jahre. Tatsächlich der Däner in der deutschen Geschichte, seit die Mauer gefallen ist in Berlin, war das in 87 oder 89, dass die Mauer gefallen ist?
89.
Ja, da hat er ja angefangen zu bauen in Schwerin.
Später. Okay.
Der hat fast die ganze Viertel von Krebsförden, ein großer Teil von das, hat er über 300 Objekten gebaut. Er ist derjenige Däner, der in die Geschichte am meisten gebaut hat in Deutschland. Ja, und dadurch habe ich auch Deutsch gelernt, weil ich war so wild, ich konnte keine Schule, dann bin ich da unten, war ich ganz, ganz der junge Teenie. Ich war nicht alt genug für Knast. Und die wollten mich zum ersten Mal auch nicht in Jugendheim haben. So, die haben mich da unten gebracht. Und da war ich jeden Tag auf der Baustelle von 5:30 morgens bis abends, habe nur Müll weggemacht. Ne? Und da habe ich auch in Ausländerschule gegangen. Und da habe ich Deutsch gelernt. Deswegen kann ich auch nur zum jeden sagen, die Sprache zu lernen von deren Nachbarland. Also als Beispiel, lass uns sagen, du wohnst bei die Grenze bei Holland. Dann ist schon gut, Deutsch zu lernen.
Absolut, absolut.
Ja, dass du die Sprache lernst von deinem Nachbarland. Also, dass ich Deutsch reden kann, das hat mir so viel geholfen. Guck mal, du musst das so anschauen. Ich bin nicht mal Deutscher, aber so trotz habe ich das geschafft, die größte Tattoo-Studio-Kette in Deutschland hinzubekommen. Und das kommt natürlich, und ich spreche nicht perfekt Deutsch, alle meine Freundinnen nennen das immer Matzen.
Aber es macht dich, Mats, es macht dich, ich kann mich an unser erstes Telefonat erinnern, ich finde persönlich, das ist vielleicht meine persönliche Meinung, es macht dich sehr, sehr sympathisch, weil dieser Mix aus Deutsch und dieses, sage ich mal, Skandinavische macht dich einfach sympathisch und du bist halt ein sehr offener Mensch, was man merkt und auch, sage ich mal, dieses Deutsch, was du sprichst, ist einfach auch, also man hört dem angenehm zu, sage ich mal.
Dankeschön, Dominik, das kann ich auch nur zurückgeben. Wir haben ja ein sehr gutes Gespräch, wir haben ja gesprochen über 25 Minuten und ich sage auch, das sei nicht schwarz zu werden oder wie auch immer, aber natürlich kriege ich sehr viele Angebote und sehr viele Nachrichten wegen Podcast mitzumachen und ich mag auch nicht mit dem allem. Das muss ja auch irgendwie etwas, das muss ja auch passen. Und da habe ich dich auch ein bisschen recherchiert. Du bist ja auch ein sehr, sehr interessanter Charakter. Und ich finde auch mit dem Tattoo und dies und dat. Und da habe ich gesagt, weißt du was, da mache ich sehr gerne mit. Und ich freue mich auch immer, wenn ich neue Leute kennenlernt. Und
ja,
ich entwickle das ist ja auch so meine sehr guten Bekanntschaft. Und da freue ich mich.
Ja, total. Ja, Mats, wenn du bist jetzt sehr exzessiv, also auch da wieder, wenn man dir auf Social Media folgt, du hast jetzt gerade gesagt, mindestens 3 Stunden Sport am Tag, auch das, also ich finde 2 Dinge nochmal interessant. Das eine ist das, was du gerade mit Buchhaltung beschrieben hast. Wir hatten in der ersten Folge hatten wir den Dennis, ein Künstler aus Essen, der hat das ähnlich so geschildert, ne? Der hat geschildert, du pass auf, er ist Künstler gewesen, er hat erst ganz, ganz klein angefangen mit den ersten Bildern, die hat er dann für 500 Euro verkauft. Hinterher sind die Bilder immer größer geworden, aber sein Steuerberater ist nicht so richtig mitgewachsen mit seiner Entwicklung. Ja, also hat er eben auch gemerkt, der hatte dann nach 5 Jahren, er sagte so, das waren die magischen 5 Jahre, vor denen er immer gewarnt wurde, hat er dann eine Steuernachzahlung bekommen von 250.000. Das deckt sich so ein bisschen auch mit dem, was du gesagt hast, nämlich im Hinblick auf, das ist ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist, Steuerberater, Buchhaltung, wirklich dahinter zu sein, weil auch meine Erfahrung ist, der Steuerberater ist in der Regel immer nur so gut wie man selber. Ja, also man hat den, aber man muss sehr, sehr stark und aktiv auch mit dem arbeiten. Und das zweite Thema ist das Thema Sport. Auch das ist ja ein Thema, wo man, wenn man dir auf den sozialen Kanälen folgt, man merkt, du bist da sehr aktiv drin. Sport ist ein großer Bestandteil. Inwiefern hilft dir das, wenn es mal eine schwierige Situation gibt im Leben, persönlich wie beruflich? Kannst du da was zu sagen, Mar?
Das war eine sehr gute Frage. Also auch zu meinen Seminars, was ich auch immer habe, jeden 3. Monat, das habe ich auch dieses Monat, die 28. Und das sage ich auch immer, diese Frage kriege ich oft. Du weißt ja selber, Selbstständige, man sind immer unter Druck, man sind immer, deswegen habe ich auch so graue Bart mittlerweile.
Aber Mats, du siehst super aus. Du bist braun gebrannt. Du hast du hast ein tolles Lachen. Also du bist einfach ein geiler Typ.
Dominik, beste Mann. Das kann ich nur zurückgeben. Aber ich sag dir auf jeden Fall, du weißt auch selber, man als Selbstständige Leute sieht ja nur, was von draußen ist. Die sehen ja nur, oh, diese voll tätowierte Affe fährt rum in seinem Rolls Royce oder Lamborghini oder wie auch immer. Aber was ich dazu sagen kann, da bin ich auf jeden Fall nicht zum Schlaf gekommen. Und ich habe auch sehr viel geopfert in meinem Leben, dahin zu kommen, wo ich heute bin und tue ich immer noch und hat immer noch, weißt du ja selber, da kommt immer Hinderung, da ist immer sehr viel, besonders wenn wir in so ein bürokratisches Land leben wie Deutschland. Und so nicht abzuschalten, ich halte ZZ jetzt direkt vorne Sport jetzt gerade. Und Sport für mich ist wie meine Medizin. Auch für meine privates Leben, auch wegen meiner, egal, ob ich Probleme habe in meinen Beziehungen oder wenn ich meinen Sport nicht haben würden, dann würden die Teufel auf meine Schulter gewinnen. Dann werde ich keinen guten Mensch werden. Ich glaube, jeder Mensch hat viel Böse in sich und ich habe auch sehr viel Böses in mich und ich versuche jeden Tag gut zu werden. Jeden Tag versuche ich gut zu werden und der Sport hilft mich dabei, meinen Kopf und meinen Balance zu halten. Wenn ich den Sport nicht hatte, Das würde niemals gut laufen. Das sage ich auch immer so im Seminar. Jeder muss etwas finden. Ich sage ja nicht, der Sport ist der Rettung für alle Menschen. Aber ich sage, man muss auf jeden Fall etwas Gesundes finden. Weil viele Menschen das Schwierigkeiten haben, lass uns sagen, in einer Beziehung. Das haben wir alle gehabt. Wir haben ja alle gehabt, wo eine Frau mit uns Schluss gemacht hat. Diese Gefühle im Bauch, man fühlt sich alleine, man sind traurig, man fühlt, alle hat eine verlassen. Oder wo du und ich auch schon gesprochen drüber habt, man verliert in eine Firma, man muss vielleicht zumachen. Keine Leute mögen Niederlagen. Keine Leute mögen Niederlagen. Und ich habe es für uns selbst.
Absolut.
Niederlagen. Ja. Egal ob das mit geschäftlich oder mit Frauen oder egal ob ich ein schönes Lachen hat oder gut getan, habe ich schon da auch viel verkackt. Aber was mir da immer, also ich habe, der Sport hat mir immer oben gehalten. Das hat immer da gemacht, dass ich meinen Kopf holen kann. Im Knast habe ich immer jeden Tag 500 Liegestütze gemacht, nicht in einem Mal, ne, aber über den Tag. Ich habe über 2000 für Bauch, immer jeden, ich habe so ein festes Programm gehabt. Ich habe von den Trammen, habe ich so gut versucht, meine Rücken zu trainieren. Da oft war ja auch da aus, auch ein Trainingsraum da, aber die war nicht so gut. Aber neben das habe ich natürlich auch Training gemacht. Die Training ist mir tierisch wichtig und mein Kampfsport. Und die Kampfsport habe ich auch mein ganzes Leben gemacht. Ich habe angefangen, da war ich 10, mein erster Kampf war ich 13. Ich habe alles gekämpft, von K1, Boxen, MMA, Amateurboxen und Professional Boxen. Jetzt mag ich kein Sparring mehr, aber ich habe mein eigenes Team, aber ich trainiere immer noch. Ich mag alles mit den Jungs, aber ich mag kein Sparring mehr, weil ich größte Probleme hatte bei meinen zwei letzten Vorbereitungen für Kampf. Hatte ich sehr Probleme mit meinem Kopf und meinen Kurzzeiterinnerungen. Und da hatte ich meine Mama, was die Menschen in meinem Leben dann mich am meisten bedeutet, versprochen, dass es Schluss war mit das Kämpfen. Aber Sport, wie gesagt, Sport ist mir tierisch wichtig. Sport ist auch da, wo ich die besten Ideen kriegt. Und ich kann auch nur Leute empfehlen. Ich mag meine Cardio, ich gehe 8 Kilometer jeden Tag, wenn das gute Wetter ist draußen, oder dann mache ich drinnen auf dem Laufband. Und dann mache ich auch mein Geschäft auf meine Hände gleichzeitig. Dann mache ich meine Social Media, ich meine meine Gespräche, und alle sollten sagen, so Sport, ich kann nur Sport und alle empfehlen.
Das ist so lustig, Mats, dass du das gerade sagst, weil ich kann jetzt noch nicht sagen, welcher Gast das ist, aber wir haben die vierte Folge, die wir veröffentlichen. Derjenige hat genau das Gleiche gesagt wie du gerade. Der hat gesagt, der geht jeden Tag laufen, der hat immer sein iPhone dabei und der hat seine Notes-App dann auf seinem iPhone auf und er kriegt die besten Ideen, während er dann am Laufen ist. Und das ist, also ich meine, das ist auch das, was halt so Spaß macht, auch bei diesem Podcast, weil wir reden ja jetzt nicht, darüber, wie erfolgreich, wie viel Umsatz, welche Autos du fährst. Ja, ich meine, ich habe ja auch schon eingangs gesagt, das sind Dinge, die Erfolg mit sich bringen. Aber diese Methodiken und vor allen Dingen auch so diese wiederkehrenden Muster, ja, wie jetzt genau dieses konkrete Beispiel mit dem Telefon, das ist halt einfach spannend, weil du merkst einfach, dass es dann gleichbleibende Muster gibt bei halt Menschen. Ja, gerade bei Unternehmern, die dann selbstständig sind, wie jetzt das Beispiel mit dem Handy, finde ich also schon ganz spannend. Würdest du sagen, dass Sport dir halt auch immer dann hilft, wenn du mal in schwierigen Situationen bist, also wenn du irgendwie mal einen stressigen Tag hattest oder irgendwie einen Rückschlag, dass du sagst, das ist so der Ausgleich, den du brauchst?
Das ist das, was ich brauche, muss ich wirklich sagen.
Ja. Ja. Was wäre, wenn du keinen Sport hättest?
Das würde nicht gut gehen.
Ja.
Ich glaube, wenn ich Sport nicht hatte, guck mal, ich habe große Respekt. Wenn ich jung war, da habe ich immer gesagt, und das kann Leute jetzt, das würde jetzt viele Leute jetzt ärgern, was ich jetzt gerade sage, aber warte ab, bis ich so Ende bin. Wenn ich mein 20er war, habe ich immer Leute, der mentale Krankheiten hatte, mental illnesses hatte, so wie Depressionen, habe ich immer für schwach gehalten. Auch Leute, die zum Psychiater gegangen sind und all diese Sachen, habe ich immer gelacht und gesagt, weißt du was für Weichei. Aber wo ich älter geworden bin, Gott sei Dank bin ich nie getroffen von einem mentalen Illness. Aber ich habe sehr großen Respekt dafür. Ich habe mehrere, auch sogar jetzt gerade einen richtig guten Freund, der ist sehr stark, auch sehr bekannt und sehr respektiert auf die Straßen. Und er ist auch momentan auf Klinik wegen Depression, nicht wegen Drogen oder so, sondern einfach wegen Depression. Er hat einfach einen Burnout gehabt. Und das kann uns alle treffen. Und ich glaube wirklich, wenn ich meinen Sport nicht hätte, mit die täglichen, ich sag nie Probleme, weil da gibt's immer, ich sag, auch wenn man angestellt mich anruft, sagt, Mats, wir haben ein Problem, sag, dann liege ich drauf, fang neu an, dann rufen die mich nochmal an. Ja. Sag, Mats, wir haben eine Sache, da muss geklärt werden, sag, viel besser.
Ja. Lösung. Ein guter Punkt. Ja. Ist die Sicht, ist die Sicht darauf? Genau. Ist es ein Problem oder eine Herausforderung?
Genau. Und ich sag dir, wenn ich meinen Sport nicht hatte, dann würde ich so ein ganz, ganz dunkler Mensch werden. Also dann würde ich auch keinen netten Charakter zu sitzen, nicken, unterhalten. Ich würde, glaube ich, ein ganz düsterer Mensch werden. Und dann würde ich nicht so positiv sein.
Mhm. Mats, jetzt hast du eine Zeit in deinem Leben gehabt, wo du halt die halt schwierig war. Was war in dieser Situation so das Thema Einsamkeit? Also gibt es einen Moment in deinem Leben, wo es dir nicht so gut ging oder wo es dir sehr gut ging, wo du gesagt hast, okay, du bist einsam, weil es gibt so ein Sprichwort gerade in den USA hier, it's lonely at the top, but it's also lonely at the bottom. Ja, also egal wo du eigentlich bist, ob du oben oder unten bist, es ist immer einsam. Hast du das auch erlebt in deinem Leben oder hast du das?
Oh ja. Von Einsamkeit, also ich kann dir sagen, ich saß ja 17 Monate im Isolationsgefängnis in Dänemark in einer großen Sache, das war eine Erpressungssache. Ich muss aber sagen, der Typ, das, wo ich mit war und hat erpresst, war auch selber ein Bandit, großer Bandit und er war einfach halt eklig und hat die Polizeikarte genommen. Er war kein unschuldiger Mensch, er ist ein richtiger Ekliger, hat viele, viele böse Sachen gemacht in seinem Leben, ist aber auch völlig egal. Das, was ich getan habe, war nicht nach den Gesetzen, war nicht legal nach den Gesetzen. Auf jeden Fall habe ich 17 Monate eigentlich schon Isolationsgefängnis gesagt, weil jedes Mal, wenn ich einen Knast gesetzt habe, habe ich nur zwei Sachen gemacht. Ich habe meine Personalnummer gesagt und meinen Namen, nichts mehr habe ich gesagt. Im Gericht habe ich niemandem was gesagt, ich sitze nicht da und laber und erkläre und alles mögliche. Das war mein Anwalt. Und so würde ich immer meine Sachen machen. Und auf jeden Fall, da saß ich 17 Monate, ich sagte, diese 17 Monate, ich hatte ja schon früher in anderen Sachen auch Isolationsgefängnis gesetzt, aber nicht so lange. Und diese Gefängnis heißt Politikorn in Kopenhagen. Das ist sehr, sehr bekannt. Da war ja auch fast zugemacht von Amnesty, weil er einfach so hart war. Das ist nur gebaut, du musst dir vorstellen, nur gebaut von Architekten drinnen, das menschliche Gehirn kaputt zu machen. Das ist so düster durch den ganzen, du sitzt auf deiner Zelle 23 Stunden am Tag. Du hast 1 Stunde raus, das musst du nach Gesetz rauskommen. Und bevor du, wo ich denn rauskam von Isolation, ist nochmal 3 Monate gegangen, weil die picken wollte, bevor ich einen Zellekamerad kriegen kann, wo ich hinkommen konnte, 2 Stunden oder 3 Stunden jeden Abend. Aber da sage ich dir, da war ich kein Held. Ne, also da war ich sehr einsam und da war auch Nächte, da waren meine Augen auch schon feucht. Ne, das ist ja so mit einem Mensch. Man kann sich an alles gewöhnen, aber manchmal, dann jammert er meine auch gerne. Ich bin kein Mensch von Jammern, aber das war schon sehr hart. Und mein ganzen Tag ist auch umgedreht. Tagsüber habe ich geschlafen und nachts war ich dann wach. Und das wünsche ich für keinen Mensch. Also das ist, und ich sage dir auch jetzt, ich würde auch niemals mehr in den Knast kommen. Ich würde nur in den Knast kommen, wenn einer mein Hund wehtun würde, meine Frau oder meine Familie. Und die Freunde, dass ich jetzt habe in meinem näheren Kreis, weil viele von den Jahren, wo ich in den Knast war, aber auch für anderen, die Leute, was ich in meinem inneren Kreis jetzt habe, mein beste Freunde, das sind ganz, ganz wenige. Ich habe nicht viele Freunde. Ich kenne tausende von Menschen, aber richtige Freunde habe ich ganz wenige. Das sind auch Menschen, die haben nichts zu beweisen. Die würden mich niemals in solchen Situationen stellen. Auch heutzutage, das setze ich mich nicht auch nie in Situationen, wo das mir gefährlich werden kann, auf die Straßen als Beispiel. Wir kennen alle Gangster, auch wenn ich reisen gehe und so. Aber mich am Tisch mit denen zu sitzen, das mache ich nicht mehr. Voller Respekt für denen und das Leben, die sollen das machen. Aber ich bin komplett fertig mit diesem Milieu. Ich grüße und dann gehe ich weg. Ich habe schon gesehen, die Konsequenzen. Ich will in nichts involviert werden. Für mich, ich setze nichts aufs Spiel. Das schöne Leben, was ich mir jetzt hochgebaut habe, was ein sehr harten Weg war, und als möglich setze ich nicht aufs Spiel. Und auch, du weißt es selber, wenn man ein junger Mann ist, imponiert diese Milieu einer. Aber für mich nicht mehr. Überhaupt nicht. Das imponiert mich nicht. Wer kontrolliert der Straße in Hamburg? Oder wer ist der Rotlichtkönig? Oder wer ist der Präsi von diesem Club? Oder juckt mich überhaupt nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Wenn ich schon sogar höre als Beispiel, dass eine Frau das interessant findet, dann ist sie super unattraktiv für mich.
Aber Mats, woher kommt die Kraft? Woher kommt die Stärke, dass du diese Zeit überwunden hast? Und dann, und das muss man ja jetzt sagen, wirklich mit Tattoo Fashion was aufgebaut hast. Du hast dir ein ganz solides Leben jetzt aufgebaut. Du bist Unternehmer. Du hast mehrere Standbeine. Ich meine, du gibst selber Seminare. Wie stark ist das Thema Mindset? Also
der Mindset, also ist tierisch wichtig. Wenn du nicht ein starkes Mindset, kannst du nichts schaffen. Du musst ein stärkeres Mindset haben. Das ist wichtig. Egal, ob das beim Kämpfen ist oder egal, ob das beim, wenn du ein Hawk-Sportler bist in jeder Art, ob das geschäftlich, musst du, also wenn du dich entschieden, selbstständig zu werden, das kannst du nicht machen, wenn du ein weiches Mindset hast. Du musst ein stärkeres Mindset haben. Wenn du das nicht hast, dann weiß ich nicht, dann kann man vielleicht Spezialisten oder Ärzte suchen und dann kann man so ein Mindset-Training machen, glaube ich, oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das wichtig. Ich glaube, dass auch, das ist Genetik, auch wie du, also, das glaube ich, das ist verschieden von Mensch zu Mensch. Ich glaube auch, das kommt auch bei Menschen, da in sehr viele harten Situationen war. Und dadurch ist man stärker geworden. Als Beispiel in meinem Spiel, glaube ich, das kommt dadurch. Natürlich habe ich in Situationen gesetzt, wo ich jung war. Ich kann erinnern, die allererste Mal, ich in Urhaf saß und die Tür zu war. Da habe ich geweint wie so ein kleines Kind. Und da würde viele nicht zugeben. Ich kenne sehr viele harte Männer, aber glaub mir, das haben die alle gemacht. Wenn die Tür das zugemacht, die Schlüssel war zu, du sitzt da, du bist, du, da ist das einzige Ding, was du weißt, ist, in entweder 2 oder 4 Wochen musst du nochmal für Gericht und du weißt, dann würdest du nochmal 4 Wochen geben, bis irgendwann, dass die fertig ist mit der Ermittlung und irgendwann kommt der Urteilstag und dann kann das weitergehen. Und diese Unwissenheit, wenn du nicht dazu gewöhnt bist, und ich war ein ganz, ganz junger Mann, ich vergesse das nie. Dieser Tag, das sitzt in meiner Erinnerung wie, das ist eingebrannt. Ne? Die Tür war so geschlossen, das Zelle war eklig, da war Graffiti überall, das hat schlecht gerochen. Ich habe nur Geschreie gehört von den anderen Zellen und Leute draußen hat hochgerufen zu deren Freunde. Und da sage ich dir, da habe ich geweint. Das war nicht lustig. Und das hat mir dann aber dann auch stärker gemacht. Das war nur der Anfang von meinem ganzen. Denn später habe ich ja immer gelebt mit einem Fuß auf die Straße und einem Fuß auf die in Gefängnis, weil alles war mir scheißegal. Ich habe nie über Konsequenzen gedacht und dies und das. Bis irgendwann, ich weiß nicht, wer das war, ob das war von die höheren Machten, ob das meine Mama war, das so mir am letzten gesagt hat, ist bei den letzten Knastzeit, das hat meine Mama, sie hat geweint. Und lass uns nicht darüber reden. Weil das war, da würde ich einfach emotional. Aber auf jeden Fall. Mhm.
Aber Mats, wie gesagt, das zeichnet dich ja, das zeichnet dich aus. Und ich meine, das macht dich ja auch bei allem. Und das finde ich halt so spannend, ne? Also bei allem, was war, zeigt das einfach dein Herz, deine Menschlichkeit. Und dass du einfach jetzt einen Weg eingeschlagen bist, auf den du halt einfach stolz sein kannst, dein Vater stolz sein kann, deine Mom stolz sein kann und was dich einfach auch auszeichnet. Und ich glaube einfach, und deswegen auch nochmal die Frage, wie groß ist bei dir die Angst, das alles zu verlieren? Also du hast so viel jetzt dir aufgebaut, du hast so viel Arbeit da reingesteckt, du hast selber gesagt, sehr, sehr viel geopfert. Wie groß ist deine Angst, alles zu verlieren? Tattoo Fashion, das Immobiliengeschäft, die anderen Sachen. Treibt dich diese Angst oder hast du die in dir?
Ja, natürlich, das treibt mir jeden Tag. Keine von uns mögen Niederlagen. Ich glaube, uns alle, besonders auch starken Männer, wir haben immer Angst zu stehen, wo alle Leute punkt die Finger und dann lachen die eine. Und natürlich, so viele Leute, dass ich habe, da mich mag, dann habe ich genauso viele Hater, habe ich. Auch hier in der einen Stadt, hier in Flensburg, wo ich wohne, weiß ich ja, da gibt es sehr viele Menschen, die mich nicht mag. Aber die kennen mich nicht, die weiß nicht, wer ich bin. Nur halt, was du auch gesagt hast, was ich wirklich erfahren habe, je mehr Erfolg, desto kriegst du auch, je mehr Geld, das du in deinem Portemonnaie hast, oder je mehr schöne materielle Sachen, dass du hast, was ich auch sehr gern zeige, weil ich bin stolz darüber. Da gibt's einfach Menschen, die kriegen diesen Neidhasch so dir. Ich weiß nicht, ob das Neid ist, aber das, ich weiß, ich kann das nicht. Die werden einfach eklig und die kennen nicht mal einen. Ne, weil ich lebe nach einem ganz, ganz simple Regelset. Und das ist, ich habe niemals einen anderen Manns Frau gepickt. Ich habe niemals von einem anderen Manns Portemonnaie geklaut. Ich habe niemals von einer Schlagerei weggerannt und ich habe niemals eine gepfiffen. Niemals. Diese Sache habe ich niemals gemacht. Ich habe niemals eine Frau angebaggert, wenn ich wusste, dass sie einen Mann hatte. Wie viele kennen wir nicht in der Vergangenheit, wo man diese Anstoßknöpfe hatte auf Facebook? Da hatte ich auch Freunde gehabt. Und dann sehe ich, dass die anstoft irgendwie eine hübsche Frau auf da und ich sehe es, ich sage so denen, aber Junge, die hat schon einen Mann. Und dann sagt er, ja, aber kenne ich ihn ja nicht. Aber das macht das doch nicht besser. was denn umgekehrt wäre. Das kann so viel Ärger bringen. Das mag ja keiner. Das würdest du ja auch nicht schön finden, wenn das umgekehrt wäre. Und dann ist es mir egal, ob das irgendwie eine Weigei ist, dass ich weiß, dass ich konnte ihm einen Backpfeife geben, wenn wir da schlafen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht sich über diesen gegenseitigen Respekt und sich einfach auch nicht zu verhalten. Und das versuche ich jeden Tag. Ne, und was ich auch immer, die Leute haben mich auch hier gut kennen, kannst du nicht vorstellen, was manche Leute auch hier in meiner eigenen Stadt denken, dass ich tue, die denken, dass ich bin hier der Rotlichtkönig. Und ich habe nie was zu tun gehabt mit Rotlicht. Ja, ich habe viele Freunde, die dann Rotlicht sind, aber Rotlicht war nie was für mich, weil ich so hart bin ich gar nicht, was Frauen angeht. Ich liebe Frauen und ich bin ein Gentleman. Frauen ist auch eine meiner größten Schwächen, Dominik. Ja. Frauen sind eine meiner größten Schwächen. Und so hart zu sein zu Frauen, weil das musst du schon, wenn du in diesem Milieu bist, musst du schon hart zu den Frauen sein, weil die kann schon sehr schlimm sein. Und das konnte ich nie. So, von daher, ja.
Ja. Mats, jetzt, du hast gesagt, wie gesagt, du hast viel geopfert, hast viel Herzblut da reingesteckt. Was sind noch so, was sind Träume? Du bist jetzt 42. Wir sind das gleiche Alter. Ich bin 1981 geboren. Also wir sind ein Jahrgang.
Wir sind von die stärken Generation.
was sind noch Träume, die Mats Christensen heute in sich hat? Und was sind noch Ziele, die du hast? Weil du bist 42, du hast, sage ich mal, die Hälfte deines Lebens sind vorbei und du bist wirklich jetzt, du hast gesagt, ihr öffnet weitere Studios. Was sind noch Dinge, die du erreichen möchtest und die du dir noch gesetzt hast?
Also ich sag dir, eine meiner Träume ist, ich will gerne eine Familie haben. Ich war immer sehr lange alleine, dies und das, und ich versuche da, mich selber in den Griff zu kriegen, was das betrifft. Und Ziel ist, Tattoo Fashion immer wachsen zu lassen, dass ich in mehr Länder reinkomme, das ist mein Traum, das wird auch passieren. Ich sage immer, Traume sind nicht greifbar, aber Pläne und Ziele sind. Das werde ich auch schon schaffen. Meine Träume ist, dass ich meine Ruhe finden kann, eine Familie so haben und dass ich die Arbeit zur Seite lassen kann und glaube, das ist das, was am Ende, weil das Ganze, guck mal, Geld kommt und geht. Geld hat keine Freunde. Ist einfach so. Ne? Wie hilft das, wenn du jeden Monat 5 oder 10 Frauen hast, schön hübsche Frauen? Das macht dich nicht glücklich. Egal, wie gut und hübsch die aussieht. Ne? Aber wenn du als Beispiel eine Frau hast an deiner Seite, dass du vertrauen kannst, dass dich liebst du trotz für deinen ganzen Fehler, und ich habe sehr viele Fehler, dann hast du Glück als Mann. Und das ist mein Traum, dass ich wirklich das schafft, mich zu beruhigen von der Arbeit und dass ich auch davon ein bisschen Abstand nehmen kann und mehr auf die Familie fokussieren. Mhm.
Aber das ist auch ein interessanter Punkt, den du gerade gesagt hast. Ich erinnere mich an eine Folge, die wir aufgenommen haben. Da habe ich die Frage auch dem Gast gestellt. Und er sagt, Dominik, du kannst mir alles nehmen heute. Und du kannst mich in Afrika aussetzen und ich bin in 1 bis 2 Jahren wieder an dem gleichen Punkt wie heute. Also was das Spannende ja auch ist, das, was in deinem Kopf ist, das, was du im Grunde genommen geleistet hast, das kann man dir nicht nehmen. Ne? Man kann dir heute die Firma nehmen, man kann dir deine Autos nehmen, man kann dir das, was du dir erarbeitet hast, nehmen. Aber man kann dir eben nicht nehmen, was du in deinem Kopf hast. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit, wenn wir über Sicherheit reden, das, was letzten Endes jemanden wie dich dann am Ende des Tages vielleicht auch ein Stück weit sicher schlafen lässt, weil man kann dir alles nehmen, aber du bist in 2, 3 Jahren wieder an dem gleichen Punkt, wie du heute bist.
Aufgeben ist keine Option.
Ist so.
Und
aufgeben ist keine Option.
Nee. Und ich bin Kämpfer, seit ich geboren war. Ich habe einen sehr starken Papa, eine sehr starke Mama. Meine Mama als Beispiel, guck mal, das ist das beste Beispiel. Letztes Jahr, zu dieser Zeit, musste sie ihr komplette rechte Bein abgeben. Das war abgeschnitten, komplett oben. Nicht unter der Knie, nicht so schlimm ist, aber komplett oben. Und sie hat einen verschonten Bein gekriegt. Sie ist Top-Sportler, sie ist auch Präsident für die Kajak-Club und sie ist Paddelmeisterin. Und nicht vergessen, sie ist auch 69. Und sie hat Marathon gelaufen, sie hat alles gemacht. Und auf einmal kommt, die hat so viel Schmerzen bei den Beinen. Und die Ärzte hat gesagt, hör mal so, wir geben dich 24 Stunden, dich so entscheiden. Ob du die Beine behandeln willst, ist 90% Chance, dass du sterbst. Und Ne? Und dann haben sie natürlich den Weg genommen, dass die komplette Bein war. Und guck mal, das ist Problem. Dann sitzen wir manchmal und weinen, weil wir irgendwie Beziehungsprobleme haben oder dies oder das. Aber das ist wahre Probleme. Und meine Mama ist so toff, sie hat gesagt, wie mein Bein weg. Dann hat sie gekämpft mit dem Phantomschmerz, weil du kriegst viel Phantomschmerzen danach. Und das hat sie geschafft. Und jetzt, ein halbes Jahr danach, war sie auf Fahrradferie. Sie hat ein Fahrrad bauen lassen für sie. Sie fährt Auto wieder. Sie war auch in Marbella fast ein ganzes Monat hier letztes. Und
Mats, also ich bedanke mich erstmal für diese sehr, sehr offenen Worte, die du gewählt hast, für diese tiefen Einblicke, die du uns auch gegeben hast, auch für das an der einen oder anderen Stelle Emotionale, das zeichnet dich einfach aus, nochmal, ich find das super spannend und bedanke mich, wie gesagt, ganz, ganz recht herzlich bei dir für deine Zeit, die du dir genommen hast, trotz deiner vielen Termine und deines umfangreichen und intensiven Tages. Also von daher erst nochmal danke.
Danke, Dominik, danke schön für die Einladung. Ja, wir bleiben in Kontakt. Ne? Ich freue mich über ein paar guten Gespräche und ja, dann alles Gute.
Machen wir. Super. Also, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir werden auch nochmal in den Credits die Social Media Links von Mats reinpacken. Guckt euch gerne mal Tattoo Fashion an. Guckt euch gerne auch mal die anderen Projekte an, die Mats macht. Und vielleicht besucht auch das eine oder andere Seminar, was Mats macht. Alle 3 Monate, der nächste Termin wieder Ende April und dann sicherlich nochmal in diesem Jahr. Und von daher erstmal vielen Dank und alles Gute.